Ich möchte heute Morgen mit euch über zwei Phänomene nachdenken, sie genauer anschauen, die zwar nicht direkt etwas mit dem zu tun haben, was da am Kreuz geschieht, sehr wohl, aber indirekt. Diese beiden Phänomene haben Auswirkungen. Da merken wir, dass das sehr viel weiter geht. Das sind so zwei, drei Menschen, die das berührt. Nein, das sind Auswirkungen im religionsgeschichtlichen und theologischen Bereich, aber auch Auswirkungen im kosmischen Bereich. Ich lese aus Lukas 23, die Verse 44 und 45. Und ich bitte euch, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest. Dass wir verstehen, was das bedeutet. Und Herr, wir wollen das nicht nur mit unserem Kopf verstehen, sondern wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen berührst. So mach du aus den menschlichen Worten prophetische Worte. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Kreuzigung ist die grausamste Art der Folterung. Die Menschen waren ja schon immer sehr kreativ darin, wenn es darum geht, andere zu quälen. Die Kreuzigung ist die grausamste Art der Hinrichtung. Und da stirbt er kläglich. Wir haben das eben gehört. Ein Bild des Grauens, eine öffentliche Darstellung, eine Bloßstellung. Erhöht, damit möglichst viele das sehen können. Fast nackt, den Fliegen und dem Ungeziefer ausgeliefert, scheinbar ohnmächtig. Dabei hatte er vorher gesagt, ich habe die Macht, die Engel zu holen, ganze Legionen von Engeln, also scheinbar ohnmächtig, nicht gehalten von den Nägeln, sondern gehalten von der Liebe. Gehalten von der Liebe zu den Menschen, die ihm das antun. Und das, was da geschieht, hat Auswirkungen. Nicht auf die Menschen, nicht nur auf die Menschen. Das haben wir eben gehört, die Pharisäer, auf sie hat das auch Auswirkungen. Sie schauen auf und spotten über ihn und schütteln den Kopf. Es hat Auswirkungen auf die Jünger, was diese dort erleben. Die hauen nämlich ab, weil sie Angst haben. Es hat Auswirkungen auf die Frauen, die da unter dem Kreuz stehen und nicht verstehen, was da geschieht. Es hat auch Auswirkungen auf die Politiker, so typisch bis zum heutigen Tag. Sie waschen sich ihre Hände in Unschuld, als hätten sie damit nichts zu tun. Es hat Auswirkungen auf die Frau des Pilatus, die nachts schlecht träumt. Es hat Auswirkungen auf die Henker. Sie finden in diesem Prozess zum Glauben an Jesus Christus. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Es hat auch Auswirkungen auf die zwei Verbrecher, den einen rechts, der andere links, die mit ihm sterben. Der eine spottet und der andere bekommt die Zusage von Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber es hat noch ganz andere Auswirkungen, viel weitergehende Auswirkungen. Das erste ist die Finsternis. Ich lese das nochmal, Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also nach unseren Uhren von 12 Uhr bis 15 Uhr war es finster in Jerusalem. Das ist die Zeit, wo die Sonne am höchsten steht. Nun kennen wir, zumindest die meisten von uns kennen, das kosmische Phänomen der Sonnenfinsternis, diese scheidet hier allerdings als Grund aus. Denn der Text sagt, es war das Passafest und das Passafest wurde gefeiert, wenn Vollmond war. Und weil Vollmond ist, kann keine Sonnenfinsternis sein. Es hat also eine andere Dimension, diese Finsternis von 3 Stunden. Finsternis und Licht haben in der Bibel sowieso eine ganz andere Bedeutung als wir denken, gut, die Lampe macht jetzt Licht, die Sonne scheint Licht. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen, da heißt es, am Anfang war die Erde wüst und leer und Finsternis lag auf der Erde. Und dann beginnt diese Schöpfungsgeschichte, in dem Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und wenn man die Schöpfungsgeschichte aufmerksam liest, dann merkt man, dieses Licht war nicht Licht von Sonnenstrahlen. Denn die Sonne wird erst am vierten Tag geschaffen. Sondern Licht und Finsternis haben eine andere Dimension. Oder denken wir an die vielen Worte des Propheten Jesaja, die wir so gerne in der Adventszeit hören. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die in der Finsternis wohnen, scheint es hell. Oder David spricht im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im Tal des Todes, Finsternis ist nicht finster bei dir. Jesus selbst redet so, als er gefangen genommen wird, das sagt er zu den Leuten, ja, jetzt bricht an die Macht der Finsternis. Oder im Johannesevangelium, beim großen Lichterfest, da steht Jesus in Jerusalem auf und sagt, ich bin das Licht der Welt, nicht diese kleinen Lichter, die hier ihr alle angemacht habt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also, Licht ist nicht das Phänomen ausgelöst durch Lampen oder durch die Sonne. Und Finsternis ist nicht fehlendes Licht, sondern Finsternis steht für das Böse, für die Sünde, für den Tod, den Teufel und all die Bindungen und Zwänge. Und nun sagt uns die Bibel, dass Jesus bei Gott war und Gott wohnt in einem unbeschreiblichen Licht. Und dieser Jesus, der sich selbst als das Licht dieser Welt bezeichnet, das stärker ist als die Finsternis, Johannes 1. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis wird es nicht überwältigen. So wird von Jesus geredet. Dieser Jesus zieht in diesem Augenblick um 12 Uhr all die Dunkelheit dieser Welt auf sich. All die Schuld, all die Angst, all die Bindungen, ja, die Macht des Todes zieht er auf sich, sodass es phänomenal dunkel wird. Es wird so dunkel, dass die Menschen die Sonne nicht mehr sehen können. Er wird gottlos. Er wird gottlos. Er ist die Mitte dieser Finsternis. Und deshalb verhallt sein Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deshalb verhallt dieser Ruf ungehört dort auf dem Hügel Golgatha. Unerhört. Paulus reflektiert das später theologisch und sagt in 2. Korinther 5, nicht nur er lud unsere Schuld auf sich, sondern er wurde von Gott selbst zur Sünde gemacht. Das ist nochmal ein Unterschied. Er selbst, der Heilige Gottes, wurde zur Sünde gemacht, damit du frei bist, damit du gerecht bist, damit du Gerechtigkeit bist. Nicht nur Gerechtigkeit hast, sondern dass du es in deinem ganzen Wesen bist. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und ich lade euch ein, kommt mit der Finsternis. Kommt mit all eurer Finsternis. Und ihr wisst, wovon ich rede. Mit dem, was euch Angst einjagt. Mit dem, was euch bindet, was euch lähmt, was euch den Lebensmut nimmt. Kommt damit. Und tauscht es ein gegen ihn, das Licht, der gesagt hat, wer mir nachfolgt, er wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist das eine Phänomen. Finsternis von 12 bis 15 Uhr. Und das zweite Phänomen, ich lese noch einmal Vers 45. Und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei von oben an nach unten aus. Das ist ein Skandal. Ihr Lieben, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was da abgeht. Weil wir nicht in diesen Kategorien, naja, manche denken schon in diesen Kategorien, in der Gesetzlichkeit, aber natürlich nicht offiziell, weil wir nicht in diesen Kategorien von Religion und von Tempel und Kult und Gesetz denken können. Das ist ein Skandal. Das darf nicht passieren. Das ist für den Tempel der Worst Case. Das ist das, was im Atomkraftwerk die Kernschmelze ist. Das darf nicht passieren. Der Tempel ist aufgebaut, es gibt einen Vorhof, also es sind so mehrere Systeme, es gibt ein Außen des Tempels, da dürfen alle hin, in den Vorhof dürfen auch noch relativ viele, und dann wird es schon ein bisschen heikler, dann kommt der Altarbereich, und dann gibt es dahinter noch einmal versteckt das Allerheiligste, dieser würfelartige Raum, ohne Fenster, abgetrennt von dem anderen durch diesen Vorhang. Gott hatte den Menschen den Tempel gegeben, weil er genau weiß, dass wir Menschen irgendwas brauchen. Wir brauchen immer was zum Anpacken. Wir müssen was sehen können. Wir müssen irgendwo hingehen können. Gott weiß das. Und deshalb hat er den Menschen gesagt, baut einen Tempel. Und die Menschen wussten natürlich, er wohnt nicht in diesem Tempel. Gott wohnt nicht in einem Haus von Steinen gebaut. Aller Himmel können ihn nicht fassen. Aber er hat gesagt, da bin ich gegenwärtig. Und wenn ihr dorthin kommt, dann denkt dran, ich bin da, dort in diesem Allerheiligsten. Immer dann, wenn Gott sich zeigt, dann muss er sich auch verbergen. Wenn Gott sich offenbart, dann versteckt er sich auch. Weil Gott heilig ist und weil wir Menschen das überhaupt nicht ertragen würden, direkt in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu sein. Deswegen müssen dazwischen, zwischen Gott und uns, Stoffe wie dieser Vorhang und die Priester, die das irgendwie vermitteln. Also dieses Allerheiligste, einmal im Jahr darf der Hohepriester dort rein. Also wir haben schon verschiedene Kasten im Volk, wir haben das normale Volk, dann haben wir die Ältesten, dann haben wir die Leviten, dann haben wir die Priester und von den Priestern der Allerheiligste, der darf einmal im Jahr in dieses Allerheiligste hinein. Und während er dort hineingeht, muss er für seine eigenen Sünden opfern, damit er rein ist, um dann für das Volk opfern zu können. Und die jüdische Geschichtsschreibung sagt, die anderen haben immer ein Seil um sein Bein gebunden. Warum? Weil sie Angst hatten, wenn der da reingeht, fällt der tot um, weil er dem lebendigen Gott begegnet und irgendeine Sünde ist nicht vergeben und damit sie den dann wieder da rausziehen können und er nicht da drin verwesen muss. Und jetzt ist das alles vorbei. Jetzt ist das alles vorbei, der Vorhang ist weg. Das Allerheiligste ist offen. Das ist ein Skandal, ihr Lieben, Gott ist frei. Ich hatte einen genialen Opa. Opa Heinrich, so einen Opa wünsche ich jedem Kind, der konnte alles. Also zumindest aus meiner Sicht damals. Es war einfach ein herrlicher Tüftler, sah aus wie Obelix, so von den äußeren Gegebenheiten, hatte viel Platz zum Kuscheln. Wir hatten zu Hause eine Trix-Eisenbahn, die gute alte Trix. Und Trix hat das gemacht, was die Firmen alle nachgemacht haben. Alle paar Jahre haben die ihre Systeme verwandelt. Das ist so wie bei den Autos. Wenn du den Astra fährst, kaufst du den nächsten Astra, passen die Winterreifen nicht mehr drauf. Ist eigentlich nur ein Verkaufstrick. So hat Trix das auch gemacht. Also der alte Trix hatte die Stromlinien, die stromführende Schiene in der Mitte. Die Älteren werden sich noch erinnern. Ne? Trix, das war noch Wertarbeit. Da konnte man Muskeltraining mitmachen, nichts mit Fleischmann und so, alles Pappe. Also dann haben sie umgestellt auf stromführende Schiene nach außen. Das heißt, man musste alles neu kaufen. Nicht aber, wenn man Opa Heinrich hat. Opa Heinrich hat es nämlich geschafft, Priester zu bauen für Alt-Trix und Neu-Trix. Er hat es geschafft, Schienen zu bauen, die vom alten System ins neue überleiteten. Das war die Aufgabe des Priesters. Er leitet von Gott über zu uns Menschen. Und ihr Lieben, jetzt ist der Vorhang auf. Wir brauchen weder Opa Heinrich noch die alten Schienen noch die neuen Schienen. Wir haben einen freien Zugang zu Gott. Da ist nichts mehr. Und der Text macht deutlich, dieser Vorhang ermüdet nicht, weil das Material alt geworden ist. Weil da ein paar Motten Löcher reingefressen haben, sondern es heißt so wunderschön im Text, von oben an bis unten aus. Das muss man nach Luther lesen. Von oben an, das heißt, es geht von Gott aus. Nicht die Menschen fangen unten an zu zerren an diesem Vorhang. Nein, Gott befreit sich selbst. Gott schafft die Erlösung. Nicht die Menschen erarbeiten sie sich. Von oben an bis unten aus. In diesem Augenblick, wo Jesus stirbt, schafft er den Tempel ab. Ein Skandal. Hatte gesagt, ich werde dieses Gebäude einreißen. Ha, haben sie gesagt, das schaffst du nie. Und er schafft es. Von oben an bis unten aus ist der Tempel offen. Ein offener Tempel ist kein Tempel mehr. Jetzt ist der Tempel profan. Normal. Jesus stirbt und Gott schafft den Tempel ab. Du hast einen freien Zugang zu Gott. Das heißt aber noch mehr. Gott hat auch einen freien Zugang zu dir. Vielleicht sind hier Leute, die kommen aus der katholischen Tradition. Denen sage ich das extra nochmal. Gott hat einen freien Zugang zu dir. Gott ist nicht eingesperrt hier vorne im Altarbereich. Nein, Gott kommt dir am Karfreitag ganz, ganz nah. Hautnah. Er ist nicht mehr einzusperren. Jetzt gilt nicht mehr das Gesetz. Jetzt gilt nicht mehr der Abstand. Jetzt bist du herausgefordert, mit deinem Herzen zu glauben. Du kannst dich nicht mehr durchwurschteln mit Religion, indem du das Richtige am richtigen Ort und zur richtigen Zeit machst. Nein, er kommt dir ganz nahe. Dieser Gott will sich mit dir verbünden. Er will ein Bündnis mit dir eingehen. Es gibt kein Yom Kippur mehr. Keinen einen Tag der Versöhnung. Sondern Versöhnung geschieht da, wo Gemeinde zusammenkommt. Ihr Lieben, das heute Morgen hier ist das Allerheiligste. Gott ist da, wo seine Gemeinde zusammenkommt. Du bist sein Priester. Er kommt dir ganz nah. Wir wollen nun gemeinsam singen. Ich bitte euch Musiker schon mal hierher zu kommen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen, wo wir uns das nochmal bewusst machen. Ich schaue auf das, was da geschieht. Und wenn wir das singen, ich bitte euch dazu aufzustehen, weil es auch ein Gebet ist, wenn wir das singen, dann denk an diese Finsternis, die Gott aus deinem Leben herausnimmt. Und auf seinen Sohn legt. Und dann denk dran, er kommt dir ganz nah. Dieses Kreuz ist nicht mehr weit weg. Sondern er, der Gekreuzigte, kommt dir ganz nah und schließt dich mit seinen beiden ausgestreckten Armen ein.